Ich unterrichte einen Kurs Prinzipien und Praxis des Gebets oder Theologie und Praxis des Gebets, biblische Lehre darüber und die Praxis davon. Und bin bei jedem Kurs, bei allen Teilnehmern, bin ich immer der Lernende. Ich unterrichte, aber betrachte meinen Unterricht als eine Anleitung und lerne von so vielen. Im vergangenen Sommer durfte ich eine Menge lernen. Denn es waren 14 Studenten aus Korea gekommen und sie wollten teilnehmen an einem Weiterbildungskurs an unserer Schule, um auf ihre Doktorarbeit, auf ihren Doktor hinzuarbeiten. Und es war der erste Kurs. Der Kurs, an dem ich teilnehme in diesem Programm, ist der einzige Pflichtkurs. Und ein Teil davon handelt sich um das persönliche Gebetsleben, die persönliche Beziehung eines Mannes Gottes, einer Frau Gottes zum Herrn. Es waren 14 Pastoren aus Korea nach USA geflogen. Sie konnten wenig Englisch. Und wir haben miteinander über einen Dolmetscher gesprochen. Und ich habe dann gleich am Anfang folgende Frage gestellt. Ich habe meine Unterlagen alle schon vorbereitet. Ich hatte zum Austeilen einige Dinge dort. Aber bevor ich sie austeilte, glücklicherweise stellte ich meine Frage. Ist es so in Ihren Gemeinden in Korea, wie man das hört? Man hört von dem in Korea, dass die Gemeinden, die Christen sehr viel beten, täglich zusammenkommen zum Gebet, habe ich gehört, gelesen. Ist es so? Wurde übersetzt, sie nickten alle, ja, es ist so, auch in unseren Gemeinden. Sie sind aus, die meisten davon aus presbyterianischen Gemeinden. Die presbyterianische Mission hat Korea zuerst erreicht und so sind die meisten Gemeinden in Korea, presbyterianischen Gemeinden, gute Gemeinden. Und so war meine Frage als zweite. Was ist der Prozentsatz, wenn Ihre Gemeinde 100 Personen hat? Wie viel von diesen 100 Personen kommen täglich um 5 Uhr morgens zum Gebet zusammen? Nun, sie sprachen unter sich. Und dann teilten sie dem Dolmetscher Folgendes mit. Ja, auf dem Land ist der Prozentsatz niedriger. Der Prozentsatz auf dem Land liegt nur zwischen 65% und 70%, weil es ein weiterer Weg ist auf dem Land und sie schaffen es nicht so leicht. In der Stadt liegt es bei 80% bis 90% der Glieder der Gemeinde, die täglich um 5 zum Gebet zusammenkommen. War so glücklich, ich hatte meine Unterlagen nicht ausgeteilt. Und dann habe ich gesagt, ich denke, ich bin heute der Lernende, Sie unterrichten mich. Ich hatte dabei zwei weitere Fragen. Die erste Frage war, gibt es in Korea, ist es Ihnen bekannt in Korea, dass es Spaltungen von Gemeinden gibt? Und dabei meinte ich Spaltung wegen Spannung, wegen Missverständnissen und wegen Spannungen, die in der Gemeinde auftreten und Unstimmigkeiten, dass es Spaltungen gibt. Aber ich habe das nicht gesagt, gibt es Spaltungen in der Gemeinde? Offensichtlich, wie im Deutschen, muss der Dolmetscher das Wort Teilungen genommen haben, denn das wurde übersetzt, ja, es gibt viele, und da war ich natürlich sehr entsetzt innerlich. Ich dachte, das ist nicht das, was ich meinte, und es braucht eine kleine Zeit, bis über den Dolmetscher ich klar machen konnte, wegen Spannung, wegen Streit, Streitigkeiten in der Gemeinde. Oh, nein, das ist uns kaum bekannt in Korea. Teilungen wegen des Wachstums. Sie wachsen, teilen sich und Multiplikationsteilungen, davon gibt es viele in Korea. Aber Spaltungen wegen der Spannungen, so gut wie nicht bekannt. Ah, ich konnte aufatmen. Ihr habt bestätigt, was ich gemeint hatte. Nämlich, wenn Christen zusammen beten, sind sie weniger geneigt, gegeneinander zu streiten. Zweite Frage. Ist es bekannt in Korea, dass Pastoren in Ehebruch fallen und aus dem Dienst scheiden müssen? Ist das bekannt? Kaum. Sie konnten niemand nennen, Sie hatten vielleicht von ein oder zwei Fällen gehört. Und dann sagte ich, ihr bestätigt auch das Zweite, was ich denke. Wenn Christen beten und vor allem, wenn sie für ihre geistlichen Leiter beten und sie beten um Bewahrung, der Herr bewahrt. Ich muss sagen, diese Zeit mit den Geschwistern in Korea oder aus Korea war für mich sehr demütigend, ermutigend und motivierend. Ist es nicht manchmal so, wir sitzen in unserer Essigflasche und denken, die ganze Welt duftet nach Essig? Wir denken, alle sind so wie wir. Bis wir über den Zaun gucken woanders und merken, die Christen woanders haben eine Leidenschaft, von der wir gar nicht einmal träumen. Uns kaum vorstellen könnten, es könnte so sein unter Christen. Die Presbyterianische Predigerausbildungsschule, Theological Seminary von Seoul, Korea, ist die größte presbyterianische Predigerausbildungsschule der Welt mit 1200 Studenten. Sie nehmen nur 300 Studenten pro Jahr auf, aber haben 1200 Bewerber. Also 900 können sie nicht aufnehmen. Welche Probleme? Also ich denke, es war für mich einfach ein Ansporn zu hören, wie Gott woanders wirkt. Und zu denken, auch mein Gebetsleben kann angespornt werden. Man lernt immer noch dazu. Und selbst wenn ich meine, ein Lehrer von dem Gebetsleben zu sein, ich konfrontiere, begegne solchen Geschwistern aus einem anderen Land mit einer völlig anderen Praxis in dem Gebet. Und das ist eine gewaltige Horizonterweiterung. Und ich gebe das uns heute Abend weiter zum Einstieg, als Ermutigung. Nicht, dass ich denke, man müsste hierzulande in Deutschland um 5 Uhr morgens jeden Tag zusammenkommen zum Gebet. Das meine ich nicht. Aber dass wir hier in unserem Land, in Deutschland, dass wir hier, da wo wir wohnen, Gottes Weg für uns finden, die Intensität des Suchens des Herrn hier ausleben. Mit der Intensität, die hier gilt. Man kann nicht übertragen, aber übersetzen. Man kann über das Gedankengut übernehmen und sich davon ansprechen lassen. Nun, heute Abend, meine größte Leidenschaft heute Abend ist, uns zu ermutigen. Alle von uns, ich gehe davon aus, alle von uns beten weniger, als wir wollten. Wir wünschten alle, mehr beten zu können, mehr beten zu wollen. Wir wünschten alle, eine bessere Beziehung mit dem Herrn zu haben. Ich schließe mich auch euch diesbezüglich an. Ich wünsche, täglich zu wachsen in meiner Gebetsbeziehung zu dem Herrn. Und ich denke, wir sind dafür da in der Gemeinde Jesu, uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Also ist es mein Ziel heute Abend, uns diesbezüglich sehr zu ermutigen. Wenn ich an das Gebet denke, ich möchte vorweg sagen, dass meine Beobachtung die ist, dass viele Christen das Gebet eher als eine Aktivität sehen, statt dass sie es sehen als das Pflegen einer Beziehung. Und wenn man davon spricht, wir wollen eine Stunde drüber beten oder wir wollen eine Gebetszeit haben, beten. Man hört fast das Stöhnen von manchen Christen, beten, oh. Nun, Wir sind in der westlichen Welt, in USA, in Deutschland, wir sind sehr stark davon geprägt, zu leisten. Ich bin sehr darauf aus, zu leisten. Und meine Illustration davon ist, wenn ich 100 Blätter habe, die ich falten soll, meinetwegen für eine Gemeindeveranstaltung, das sind 100 Blätter und ich soll sie falten, gut, ich falte sie, lege sie auf einen Stapel und wenn ich fertig bin, nach 10 Minuten, da ist das Ergebnis meiner Leistung. 100 Blätter gefaltet, dort ein Stapel. 100 Minuten gebetet, wo ist der Stapel? Wo ist der Stapel? Man tut es, aber man sieht im Augenblick keine Wirkung. Und heute, ich unterrichte gerade diese Tage in Gießen an der FTA, diesen Kurs über das Gebet. Und gerade heute sagte eine Studentin im Unterricht, es war immer so, ich denke daran, ich komme zur Gebetsstunde, ich bete oder ich bete nicht. Darauf kommt es gar nicht an, ob ich bete. Es ist unwichtig, ob ich bete, ob ich gezählt bin dazu. Denn ich hatte gestern eine Geschichte erzählt von einem Missionaren, einem Missionsarzt in Afrika. Der war von Michigan, Bundesstaat Michigan in den USA, und war unterwegs im Busch, im Dienst. Und alle 2 Wochen kommt er in die Hauptstadt, liefert Geld ab und holt Medikamente und nimmt sie wieder zurück für seinen Dienst. In Regelmäßigkeit geht er diese Strecke. Leute haben seinen regelmäßigen Gang erfahren, wussten, auf dem Weg in die Stadt trägt er Geld mit. Einige haben das mitbekommen und haben geplant, ihn zu überfallen. 5 Männer haben sich vorgenommen, sie überfallen ihn. Er musste übernachten im Wald unterwegs zur Stadt. Und eines Nachts kamen sie auf ihn zu und wollten ihn überfallen. Haben es nicht getan. Er lieferte ab, hat abgeholt, ging wieder zurück an seine Dienststelle. Und als irgendwie etwas vorkam, einer von diesen 5 musste von diesem Missionsarzt betreut werden. Er kam in die Betreuung und Gott sprach ihn an und er bekannte ehrlich, was sie vorhatten. Wir wussten um ihren Gang und wir haben uns vorgenommen, wir überfallen, wir nehmen das Geld. Aber als wir alle aufstanden, um zu ihnen zu kommen, sie wurden umringt von 25 Männern. Da sagte der Arzt, nein, ich war alleine. Nein, alle 5 von uns haben die 26 gezählt. Alle 5 von uns haben sie gezählt. Und da sagte der Arzt, ich war allein. Er kam zurück nach Michigan und erzählte das in der Heimatgemeinde. Dort wurde gefragt nach der Zeit. Und einer sagte, wir haben gerade an dem Abend für sie gebetet. Können die nicht aufstehen, die für ihn gebetet haben? Das waren 26 von der Gemeinde. Die Studentin sagte heute in der Stunde, ich sehe an solchen Illustrationen, ich zähle dazu. Gott hört meine Gebete. Und es ist wichtig, dass ich bete. Es ist wichtig, dass ich diese persönliche, lebendige Beziehung zu dem Herrn habe. Das Problem, das ich feststelle unter Christen, das Hauptproblem ist unsere Vorstellung von Gott. Ich stelle das bei mir fest und ich stelle das im Umgang mit anderen Christen fest. Unsere Vorstellung von Gott hält uns oft davon ab, dass wir nicht zu ihm kommen. Viele haben den Eindruck, er interessiert sich nicht für mich, er hat kein Interesse, dass ich komme. Er ist irgendwie, ist zu beschäftigt mit anderen Dingen. Wer bin ich überhaupt, dass er mich wollte? Nun, in der Bibel haben wir mehrfach Einladungen. Am Ende von dem letzten Buch der Bibel. Der Braut, der Herr spricht, komm, wer da will, der komme, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Einladungen überall in der Schrift. In Johannes Kapitel 4, der Herr spricht mit der Frau am Brunnen. Und er sagte zu ihr, der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sucht solche, die kommen. Er freut sich, wenn sie kommen. Und ich denke, das Problem ist, viele von uns getrauen uns kaum, damit positiv auseinanderzusetzen, dass er wollte, dass wir kommen. Und wenn wir kämen, zu wem kämen wir? Zu einem, wie groß ist unser Gott? Wie groß ist unser Gott? Wie viel weiß unser Gott? Wie viel sieht unser Gott? Wenn ich das kurz mal illustrieren darf. Ich habe einen Computer. Mit diesem Computer darf ich Internet erreichen. Und wer sich hier auskennt, weiß, dass im Internet viele positive Dinge sind und auch sehr viel Schund. Und wisst ihr, wenn ich denke, Gott könnte mich nicht sehen, käme ich in die Gefahr, Dinge einzutippen, im Keyboard Eingabe anzugeben und irgendwas anzupeilen, um Schund zu sehen. Aber weißt du was? Wenn du neben mir stehen würdest, dann würde ich das auf keinen Fall tun. Wenn meine Tochter 12 Jahre alt neben mir stehen würde, das würde ich auf keinen Fall tun. Wenn der Michael sich hierhin neben mir stellen würde, das würde ich auf keinen Fall tun. Warum würde ich das nicht tun, wenn du da wärst, wo die Bibel uns lehrt, er ist allgegenwärtig. Überall zur gleichen Zeit gegenwärtig, sieht alles, was wir tun. Also meine Vorstellung von Gott muss sehr, sehr gering sein, wenn ich denke, er ist nicht hier und sieht alles, was ich tue. Und ich habe mein Leben mit meinem Computer so geführt, dass wenn ich heute Abend auf der Rückfahrt nach Gießen ums Leben komme und du an meinen Computer kommst, du kannst die letzten 50 Stellen in meinem Computer ansehen, wo ich war, die letzten 200 Stellen mal angucken, von mir aus, da siehst du das, was Gott gefällt. Denn die ganze Zeit weiß ich, er ist hier. Es ist unsere Vorstellung von Gott. Viele Christen haben offensichtlich einen Gott, den sie in die Hosentasche schieben können. Ein Gott, den sie ganz gut unter Kontrolle haben, der so gering und so klein ist, der nicht alles sieht, was sie tun. Aber wir haben nicht diesen kleinen Gott, sondern diesen gewaltigen, großen Gott des Weltalls, der alles weiß, alles sieht, alles kennt und sich positiv und liebevoll für alles interessiert und will, dass wir zu ihm kommen. Nicht nur in Notlagen, sondern in allen Lagen unseres Lebens. Und er will eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit uns haben. Diese Beziehung hat so positiv, so liebevoll, so, ja, ich kann keine positiveren Wörter finden, so warm aussehen, wie es ist zwischen mir und meiner Frau. Eine Liebesbeziehung. Denn er ist der himmlische Bräutigam und wir sind die Braut. Und wir dürfen eine leidenschaftliche Beziehung mit ihm genießen. Er will uns. Und er will, dass wir ihn wollen. Dass wir darauf eingehen und eine Beziehung mit ihm wollen. Nun, in der Schrift lesen wir ganz deutlich, dass das Gebet bestimmt nicht eine Aktivität ist. Wenn die Bibel vorhanden ist, möchte ich bitten, dass wir die Bibel aufschlagen. In dem Matthäus-Evangelium Kapitel 6, das Gebetsleben Jesu und die Gebetslehre Jesu kann uns sehr viel helfen. In Matthäus Kapitel 6, in der Bergpredigt, hat Jesus über Gebet gesprochen. Und er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Gebet soll niemals gemacht werden, um uns zur Schau zu stellen, um andere zu überzeugen, wie heilig und gerecht und wie wunderbar wir wären. Wir beten nicht, um von Menschen gesehen zu werden, nicht um unseren Stolz irgendwie zur Schau zu stellen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn sofort. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Bestimmt meinte er, dass es falsch wäre, öffentlich zu beten, denn er betete ja öffentlich. Er sprach von einer Einstellung im Gebet, sodass, wenn ich öffentlich bete, ich habe vorhin öffentlich gebetet, wir beten in der Gebetsgemeinschaft, in der Urgemeinde, in Apostelgeschichte, Kapitel 12 haben sie gebetet. Paulus betete mit den Ältesten in Ephesus, Kapitel 20 von der Apostelgeschichte. Sie knieten alle nieder dort am Schiff, bevor er in das Schiff stieg und losfuhr. Und sie beteten alle zusammen. Die Urgemeinde hat Jesus nicht so verstanden, als hätte er das gemeinsame Beten verboten, sondern er legte Betonung darauf, dass wir Gebet nie tun, um uns zur Schau zu stellen. Ich möchte hier sagen, wie schwierig das ist, wenn man gerade dabei ist, zu lernen zu beten in einer Fremdsprache. Deutsch ist meine zweite Sprache. Meine Muttersprache ist Englisch und ich kann mich sehr gut daran erinnern, an die ersten Gebete auf Deutsch. Waren die Wortendungen richtig? Oh, das Wort habe ich sicherlich falsch ausgesprochen. Was werden Sie wohl denken? Oh, und die Verbform, ach, oh, ist das... Oh, oh mein, wird Gott mich überhaupt verstehen mit so einem schlechten Deutsch? Weißt du, wer zum Mittelpunkt ist, wenn man so denkt? Ich. Mein Ansehen bei euch. Mein Ansehen bei dem Hörer. Und wir müssen lernen, dürfen lernen, können lernen, unser Ansehen total zu vergessen. Was Leute von uns halten beim Gebet, total zu vergessen. Dabei denke ich an einen Zahnarzt, der von Brasilien nach Deutschland kam für 6 Monate mit seiner Frau. Und er war nur Tage in Deutschland. Wir waren zu dritt in einer Gruppe und wir haben gesagt, komm, wir wollen miteinander beten. Sein Deutsch war natürlich gleich am Anfang dieser 6 Monate gar nicht so wunderbar. Und die 100 Wörter, die er hatte, die hatte er benutzt im Gebet. Herr, danke. Gutes Essen. Und danke. Gute Gemeinschaft. Und danke. Meint, wir haben ihn alle total verstanden. Er hat sich total vergessen und sich total mit uns identifiziert und redete mit dem Herrn, mit einem Lob und mit einem Dank an den Herrn, ohne dass er in irgendeiner Weise gesagt hätte, oh, was denken bloß die Leute? Wisst ihr, es ist oft unser Stolz, der uns davon abhält, mit anderen zu beten. Und ich kann nur ermutigen, wer Hemmungen hat, und viele Leute haben solche Hemmungen, wer Hemmungen hat, mit anderen zu beten, mein Vorschlag ist folgender. Fang an, in einer Gebetszweierschaft mit jemandem regelmäßig zu beten. Finde jemand, wenn du Frau bist, dann finde eine Freundin, irgendeine Bekannte, die Christus kennt und sagt, komm, wir wollen einmal die Woche zusammenkommen für eine halbe Stunde, nur zum Gebet. Nicht eine halbe Stunde zum Plaudern und 20 Sekunden zum Gebet, sondern eine halbe Stunde des Gebets. Und wenn ein Plaudern dazu kommt, gut, dann eine halbe Stunde Plaudern und dann eine halbe Stunde Gebet. Aber Zeit nehmen zum Gebet, wo man mit dem Herrn spricht, mit einer anderen Person. Ich garantiere, mit der Zeit überwindet man das Denken, was denken bloß die anderen. Weil man es tut, nicht um von den Menschen gesehen zu werden. Nicht im Drandenken, ach, was, wie ist meine Sprache? Weißt du, es gibt manche Christen, die viele Jahre lang Christen sind. Wir hatten einen in Stuttgart. Und so eine blumenreiche Sprache konnte er benutzen. Man hörte zu und dachte, wow. Konnte er beten. Weißt du, ein Kind, das diese farbige Sprache nicht benutzen kann, wird von Gott genauso gehört, wie dieser 80-Jährige, der 50 oder 60 Jahre lang mit dem Herrn gesprochen hat und so wunderbare Worte und Sätze findet, und man sitzt da und denkt, wow, der Herr wird ihn bestimmt hören. Meine mickrigen Sätze wird er nicht hören. Der Herr schaut überhaupt nicht auf die Sätze. Er sieht das Herz. Er möchte uns. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Eben weil er uns liebt, Und so, von dieser Bibelstelle her, lese ich, er sagte hier, wenn man es tut, um von den Menschen gesehen zu werden, wir haben unseren Lohn dahin. Wir sollen es so tun, dass wir uns selbst vergessen dabei. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, Vers 7, denn sie meinen, sie werden erhört werden um ihrer vielen Worte willen. Noch einmal, wahrscheinlich viele Phrasen, Floskeln und das öfters wiederholen. Ich war bei manchen, ich habe den Eindruck gewonnen, dass sie meinten, wenn sie lauter beten und wenn sie mit einer Intensität in der Stimme beten, würde der Herr mich hören. Vielleicht warst du mit manchen, die so gesprochen haben. Und sie tun mir leid, weil sie so vorkommen, als würde man meinen, durch die Mechanik des Redens würde Gott hören. So ist aber Gott nicht. Nicht durch das Plappern, durch das Runterleiern von Worten, sondern Gott schaut das Herz an. Gott schaut das Herz an. Es heißt in Römerbrief Kapitel 9, für mich eine sehr ermutigende Wahrheit, der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Römer 8 meinte ich. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er ist ein Dolmetscher. Und wenn wir schwach sind im Gebet, er weiß ganz genau, was gemeint wird. Er sagte in diesem Abschnitt, dass ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, der aber die Herzen erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist, und er vertritt die Heiligen so, wie es Gott angemessen ist. Das ist für mich so eine fantastische Ermutigung in dieser Stelle in Römer 8, 26 und 27, weil ich weiß, ich kann mit meiner Sprache daneben hauen, ich kann auch eventuell falsche Worte benutzen, und der Geist Gottes, wenn ich ernstlich das meine beim Herrn, der Geist Gottes übersetzt das. Und ich wiederhole, wenn ich aufrichtig und ernst bin beim Herrn, nicht wenn ich meinen Willen mit aller Gewalt durchsetzen will, ich muss das Auto haben, Herr, nur das Auto kommt in Frage, ich bitte für das Auto. Nein, sondern Herr, ich bitte für deinen Willen. Eigentlich möchte ich das Auto haben, aber im Grunde genommen möchte ich deinen Willen haben. Wenn das Auto nicht deinem Willen entspricht, dann im Grunde genommen möchte ich das tun, was du willst. Wenn wir so bitten, hört der Herr, und wir können für grüne Autos und wir können für alles Mögliche beten und eventuell daneben liegen in unserem Gebet, der Herr übersetzt das, der Heilige Geist übersetzt das. Ich hörte einmal von einem Prediger, der war ein liberaler Theologe, und er ging in einer Missionssituation zu einem Gebiet, wo es sehr bibeltreu zuging in der Mission. Und dieser Liberal, ich weiß nicht, wie er dahin kam, wie er bestellt wurde zur Predigt, ich hörte die Geschichte viele Jahre her, und er fing an, seinen Vortrag zu halten. Der Dolmetscher war ein feiner evangelikaler Christ, der sofort merkte, um was es ging. Dieser Mann redet Quatsch. Und ich möchte nicht, dass das Volk diesen Quatsch hört. Also hat der Redner gesprochen und der Dolmetscher hat seine eigene Botschaft gebracht. Am Schluss hat der Dolmetscher einen Aufruf gegeben und viele Leute kamen nach vorne und haben sich bekehrt für Christus. Und der Redner steht da und fragt, was ist hier los? Was tun diese Leute hier? Und der Dolmetscher sagte, sie kommen, um sich Christus zuzuwenden. Sie wollen Christen werden. Und der Redner sagte, tja, darüber habe ich gar nicht gesprochen. Und da sagte der Dolmetscher, ja, Sie haben Ihren Vortrag gebracht und ich meinen. Das ist eine lustige Illustration. Aber es kann uns verhelfen zu sehen, wenn wir eventuell uns falsch aussprechen im Gebet und sagen, Herr, ich möchte eigentlich nach Thailand als Missionar. und es nicht des Herrn Wille ist. Der Geist Gottes nimmt diese Bitte, dieses Ich möchte, und sagt, Vater, er sagte nach Thailand, aber du weißt, Thailand ist nicht der Ort für ihn, sondern Friedberg. Und weil er deinen Willen tun will, da möchte ich das einfach übersetzen, Herr, ich möchte in Friedberg bleiben. Weißt du, wenn wir darauf aus sind, Gottes Willen zu, hoffentlich ist nicht jemand hier, der nach Thailand will. Ach so. Ich hätte vielleicht irgendein Bungo Bungo nehmen sollen. Na, auf jeden Fall, der Heilige Geist, wenn wir aufrichtig den Willen des Herrn tun wollen, übersetzt falsch gesprochene Worte, sodass sie beim Herrn ankommen, so wie sie wirklich gemeint sind, weil er unsere Aufrichtigkeit sieht. Und deswegen ist es für uns eine riesen Entspannung beim Gebet. Wir können kommen und sagen, Papa, und wir können uns entladen bei ihm, total aussprechen bei ihm, in der Aufrichtigkeit eines Herzens, das Gott liebt. Und der Vater freut sich, dass wir kommen. Er freut sich, wenn seine Kinder kommen. In diesem Abschnitt, in Matthäus Kapitel 6, was wir vorhin gesehen haben, in diesem Abschnitt, wenn wir kommen, da sagt er hier, es geht nicht darum, dass wir plappern und Wortwahl und das muss so formuliert werden und wenn es nicht so formuliert ist, sondern anders, dann wird der Herr bestimmt nicht hören. Das ist so ein Quatsch. Mein Gott ist so groß, dass er falsch gesprochene Worte nehmen kann und das Richtige daraus machen kann, wenn ich ernstlich in der Nachfolge stehe. Nun, Jesus sagte, darum sollte ihnen nicht gleichen, denn der Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Ein großer Problemsatz für manche. Wenn es so ist, warum überhaupt bitten? Ich bin froh, dass du die Frage gestellt hast, denn die meisten Christen haben ja diese Frage. Wenn Gott weiß, was wir bedürfen, bevor wir kommen, was für einen Nutzen hätte es, dass wir kämen? Nun, das Gebet ist offensichtlich nicht in erster Linie, einem Gott Informationen zuzubringen, die er irgendwie übersehen hätte. Gott übersieht nichts. Für Gott ist die Zukunft wie unsere Vergangenheit. Er weiß alles. Er weiß mehr als wir ahnen können. Er weiß die Zahl der Haare auf unserem Haupt heute, hat die Zahl auf den Häuptern aller Menschen in der Welt gestern registriert und hat gestern die Zahl gestern nicht vergessen. Weiß, was morgen kommen wird, weiß, was du und ich, was wir morgen denken werden, wo wir morgen hingehen. Dieser Gott, mit dem wir zu tun haben, weiß morgen wie gestern, wie unser gestriger Tag. Und dann stellt sich die Frage, und er will, dass ich komme und bitte? Nun, ich bin ein Vater. Ich habe 4 Kinder. Und ich habe manche Hilfsquellen für meine Kinder. Aber ich habe in der Zwischenzeit gelernt, vor allem, wo sie klein waren, und ich sagte, komm, ich helfe dir. Nein, Papa, alleine. Ich mache es selber. Okay, mach es selber. Und ich überlasse es ihnen, bis sie auf die Idee kommen, ich pack das nicht alleine. Dann kommen sie und sagen, Papa, kannst du helfen? Oh ja, gerne. Danke, dass du gebetet hast. Das Gebet ist nicht ein Informieren von einem uninformierten, unwissenden Gott, von dem, was wir bedürfen, sondern das Gebet teilt ihm mit, ich weiß, dass ich das nicht kann. Jesus sagte, Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun, ich sage schnell dazu, ich kann natürlich viel tun. Ich kann viel kaputt machen, ich kann viel Schaden anrichten, ich kann viele Menschen verletzen, ich kann viele negativen Dinge tun, Aber ich kann Gottes Willen nicht entsprechen. Ich kann Gottes Werk nicht ausführen. Ich kann Gott nicht gefallen. Ich kann nicht dienlich sein im Reich Gottes ohne seine Kraft. Ich kann viel Sünde anrichten und viel Probleme und viel Unheil anrichten ohne Gott. Jesus sagte, ohne mich seid ihr unfähig, meinen Willen zu tun. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem scheint das zu sein, dass wir eine sehr, 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 sehr lange Leitung haben. Bis das bei uns mal klickt. Ach. Als ich Student war, in meiner Ausbildung, kam ein Missionar am Arzt, so ein kleiner Mann, aber ein älterer Herr schon in Ruhestand, ein Mann, von dem ich gehört hatte, ein Mann, den ich schon vom Hörensagen achtete, für seine Treue dem Herrn. Und er hat einen Satz gesagt, und der Satz hat mich gepackt. Und ich schrieb den Satz auf, und dann schrieb ich den Satz später vorne hier in meine Bibel ein, dass ich den Satz nicht vergesse. Ich sage den Satz auf Englisch, und dann übersetze ich den Satz. Er sagte, God never really has a missionary until he drags him through a rat hole and convinces him that the work is God's. Gott hat in Wirklichkeit keinen Missionaren, bis er ihn durch ein Rattenloch zieht und ihn überzeugt, die Arbeit ist des Herrn. Es ist der Herr, der wirkt. Ich habe diesen Satz aufgeschrieben und schon zur Zeit meines Studiums meiner Frau gesagt. Und wir waren einige Jahre im Dienst und da sagte meine Frau, Roger, ich denke, die Rattenlöcher werden kleiner, durch die Gott uns zieht. Ich denke, es ist so, Gott versucht uns zu überzeugen, wir sind geistlich gesprochen machtlos, so dass wir in dieser Machtlosigkeit allmächtig sein dürfen durch seine Kraft. Nicht in uns, überhaupt nie in uns. Aber deswegen konnte Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Nicht in Paulus bin ich stark, sondern in Christus bin ich stark. Es ist meine Schwachheit, die ihm die Chance gibt, seine Stärke zu zeigen, seine Allmacht zu zeigen. Und solange ich mich profilieren will und so tun will und ich sage, Herr, ich schaffe das so und ich packe das so und ich mache das so und Herr, solange wir das tun, er sagt, okay, 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 und ihr werdet sehen. Und wir sehen. Das konnten wir nicht. Und dann kommen wir und sagen, Herr, wir brauchen Hilfe. Ja, wir brauchen Hilfe für die Gedanken, wir brauchen Hilfe für die Leitung, wir brauchen Hilfe für die Kraft und die Hilfsquellen dazu und alles, was ist, wir brauchen deine Hilfe dazu. Wir können das nicht ohne dich packen. Und ich denke, ein Großteil unseres Problems ist es, zu lernen, wie wenig wir können ohne Gott. Aber auf der anderen Seite zu lernen, wie viel er durch uns machen will. Weißt du, dass Gott allmächtig ist? Wir sangen das Lied, nicht jetzt heute Abend, aber manche haben das Lied gesungen, Gott ist allmächtig, und preiset ihn mein Herz, Gott ist allmächtig. O ehrt ihn allerwärts. Gott ist allmächtig. Wenn Gott allmächtig ist, was für eine Bedeutung hat das für mein Gebetsleben? Wenn Gott allmächtig ist, bedeutet es, ich kann kommen und für Dinge bitten, die einige Nummer zu groß sind für mich. Was ist einige Nummer zu groß? Für diese Gemeinde. Einige Nummer zu groß ist Erweckung in Friedberg, Erweckung in Deutschland. Weißt du, wenn Gott solch Großes tut, dann merken wir, wie klein wir sind. Wir merken, wir haben keine Hand dort angelegt. Wir merken, es war nicht unser Fleiß und das war nicht unser Geschick, sondern es war
Wir haben einfach gebetet. Wir haben einfach gesagt, Herr, mache du bitte. Und er hat gemacht. Er wirkte. Und er wirkt. Und wenn wir das tun, dann werden wir ermutigt und ermutigt und ermutigt, weil wir sehen, es ist der Herr, der das getan hat. Weißt du, das ist eine gute Illustration. Wenn der Geist Gottes wirkt, wir sehen den Geist Gottes nicht, aber wir sehen die Auswirkung. Jesus sagt in Johannes 3, wir können den Geist Gottes nicht sehen. Der Geist ist wie der Wind. Der Wind weht. Wir sehen den Wind nicht, nur die Auswirkung von dem Wind. Wir können die Gebete, die Auswirkung von den Gebeten sehen, aber in dem Moment sehen wir es nicht. Sind wir bereit, diesen allmächtigen Herrn zu bitten, um die Dinge, die für uns eine Nummer zu groß sind, oder etliche Nummer zu groß sind? Ich möchte jeden bitten, in diesem Augenblick, sich zu vergegenwärtigen, gerade jetzt, etwas Persönliches. Vielleicht eine Last, eine Sorge, eine Not, Nöte um Geschwister, Nöte um Freunde, etwas ganz Persönliches, vergegenwärtige dir das und sage, Herr, ich überlege mir schon längere Zeit und denke, nein, das könnte nicht werden. Das könnte es nicht geben. Und fang an, ihm zu vertrauen, gerade das zu tun. Was du heute Abend für absolut unmöglich hältst, bitte ihn, das zu tun. Ich denke dabei, als die große Verfolgung ausbrach in Jerusalem von Saulus, haben wohl manche Christen in Jerusalem angefangen, für seine Bekehrung zu beten? Ha, dass er sich entscheidet? Niemals im Leben. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Jemand muss gebetet haben, denn er kam ja zum Glauben. Gott begegnete ihm und sein Leben wurde total neu. Gerade die Person, der Verwandte, die Person, wo du meinst, gerade die Person könnte nie zum Glauben finden. Bete für sowas. Gerade die Gelegenheit der Person, das Evangelium zu sagen, bete für sowas. Es kommt nicht auf die Menge der Worte, sondern auf dein Herz an und auf diesen großen Gott, der so groß ist, aber so freundlich, dass er dich bittet zu kommen. Er sagt hier, so soll er nun beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die väterliche Beziehung, unser Vater im Himmel. Manchen, mir vor allem, denke ich, ist dieses Wort Vater sehr erfreulich. Ich habe ein positives Bild von meinem irdischen Vater. Es ist sehr erfreulich, wenn ich sage, Papa oder mein Vater oder mein Father, my Dad. Ich spreche von ihm, da ist schon ein positiver Gedanke in meinem Herzen darüber. Es ist der Vater, der mich liebt. Aber viele haben keine positive Beziehung zum Vater gehabt oder haben es jetzt nicht. Und wenn Sie diese Worte lesen, finden Sie es sich schwer vorzustellen, ein liebevoller Vater wollte Sie einladen zu kommen. Heute Abend möchte ich mit Nachdruck betonen, dieser Vater, der uns einlädt, ist Ursprung, Quelle der Liebe und Freundlichkeit. Er streckt uns durch Worte Hände entgegen. Er sagte, schau, so viel Liebe habe ich für euch. Schau mal das Loch. Schau mal die Narben an. Ich ließ das durchbohren für dich, weil ich dich liebe. Und deswegen lade ich ein, dass du kommst. Weil ich derjenige bin, der dir wirklich die Liebe zeigen will. Auch denjenigen oder derjenigen, dessen Vater vielleicht furchtbar dir oder ja dir gegenüber aufgetreten ist. Gerade dir will Gott heute sagen, aber ich, wenn dein irdischer Vater versagt hat, ich liebe dich. Und ich bitte dich, mit diesen durchbohrten Händen, ich bitte, komm. Einer davon, nicht der Pastor allein, nicht Pastor und Frau allein, nicht die Ältesten allein, nicht die langjährigen Christen allein. Alle dürfen kommen, auch Kinder dürfen kommen, besonders Kinder dürfen kommen. Junge Kinder Gottes, alle dürfen kommen und alle können damit rechnen. Er hört. Er hört. Er hört. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass wenn wir alle kämen, diese weltweite Familie, heute waren wir in der Schule, es waren 50, 55 Studenten, die gebetet haben. Und ich dachte, als ich das Gespräch hörte von fast allen auf einmal, da dachte ich, oh, ist das nicht schön? Der Herr hört alle Stimmen, identifiziert alle Personen, die sprechen. Und wenn 15 oder 20 verschiedene Sprachen da wären, hätte er kein Problem damit, denn er kennt ja alle Sprachen der Welt, hat sie alle schon entziffert, weiß ganz genau, was die Gedankengänge sind von jedem Menschen. Und er hört alle gleichzeitig an, entziffert sie alle und hat sie alle zu Herzen genommen. So groß ist unser Gott. Unser Vater im Himmel, der Zugängliche, der bereit ist, uns zu hören. Geheiligt werde dein Name. Er hat einen wunderbaren Charakter, einen herrlichen Charakter. Und er will, dass wir ihm entsprechen. Und wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, das bedeutet, Herr, ich möchte so leben, dass du stolz bist über mich. Ich bin ja dein Kind. Weißt du, es gibt diese Fischaufkleber, hier hinten im Hof, da sah ich, als ich reinlief, diese Aufkleber, wir identifizieren uns, oder diese Stoßstangenaufkleber, wo man sich als Christ identifiziert. In den USA habe ich das einmal irgendwo gelesen, mit einem dieser Aufkleber hinten drauf, und einer hupte oder blinkte einmal auf einen, und da stand er auf und hat geflucht und geflucht und geflucht wie sonst was. Offensichtlich hat der Christ entweder sein Auto an einen anderen ausgeliehen, oder er war kein besonders guter Christ. Weißt du, wenn wir schon bekannt geben, wir gehören ihm, dann ihm entsprechend leben ist wichtig. Sein Name ist auf uns geprägt. Ich heiße Roger Pugh, ich trage den Nachnamen meines Vaters. Wir heißen alle Kinder Jesu Christi. Wir trägen seinen Namen. Wir tragen seinen Namen. Wir sind gestempelt mit seinem Namen. Und er möchte, dass wir wollen, dass wir ihm entsprechen, dass wir seinen Charakter tragen. Ein Gebetsanliegen sollte das sein. Herr, hilf mir, dass ich dir entspreche in allem. Dein Reich komme. Es komme dein Reich. Ein Reich hat einen König und Untertanen. Er ist heute der König, wir sind die Untertanen, die Untergebenen im Reich. Wenn ich bitte, Herr, es komme dein Reich, auf jeden Fall ist es die Bitte, dass er die Herrschaft hat bei meinem Leben. Herr, tue in meinem Leben, was du willst. Ich möchte folgen. Es ist zweitens die Bitte, er kommt wieder. Bitte, Herr, komm. Komm wieder. Hoffentlich ist es unsere Freude, er kommt wieder. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Jemand sagte einmal, es gibt im Himmel einen Willen. Auf Erden mittlerweile 6 Milliarden. Im Himmel herrscht ein Wille. Auf Erden, wie viele von uns fragen nicht nach Gott. Gott möchte, dass sein Wille geschieht. Und wenn ich das will für meine Ehe, meine Familie, ist diese Bitte, dieses Bitten in meinem Herzen, Herr, tue in mir deinen Willen. Es geschehe in meinem Leben, in unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, dein Willen. Dann hat er Freude daran, dass wir solche Bitten aussprechen. Und wir tragen schon mit, von der Ferne, mit euch, in Bezug auf das, was Gott mit euch als Gemeinde vorhat, haben das schon und tun das auch in der Zukunft. Und in der Erwartung, Gott wird euch seinen Willen kundtun für die Gemeinde und für euch persönlich. Dein Wille geschehe. Dann sagte er hier, gib uns heute unser tägliches Brot. Man könnte sich fast schämen heute, wenn man hört, wie viel weggeschmissen wird in unseren Breitengraden, verglichen mit oder im Kontrast mit denen, die so viel weniger haben. Am vergangenen Sonntag vor einer Woche, habe ich von den Eltern von Michael aus ein Telefongespräch geführt mit einem Frank Pool in Tschad. Und Frank ist ein Bibelschulabsolvent, arbeitet mit unserer Mission im Tschad und ist in großer Not. Da wird viel geschossen, Christen sterben. Es ist große Not. Und er sagte, gerade vor mir habe ich einen Pastor. Michaels Vater fragte danach, wie es geht. Und Frank sagte, ja, und wenn ich frage bei diesen Pastoren, wenn sie zu mir reinkommen in die Hauptstadt Mundu, was habt ihr zu essen? Sagen die Pastoren, wir essen die Blätter vom Baum, wenn wir welche finden, und das Gras von der Wiese, wenn wir irgendetwas finden. Und wir? Da waren wir natürlich ganz beschämt, als wir diese Worte im Telefon hörten vor einer Woche. Und sehr angespornt, daran zu denken, der Herr deckt unsere Bedürfnisse in einer fantastischen Weise. Wir haben mehr, als wir brauchen, alle von uns. Und haben, damit wir geben können, damit wir dienen dürfen, damit wir bei anderen helfen dürfen. Der Herr ist der große Versorger. Was brauchst du heute? Was ist ein tiefes Bedürfnis, nicht ein Wunsch? Der hat nicht versprochen, alle Wünsche zu erfüllen, sondern alle Bedürfnisse zu stillen. Was für Bedürfnisse haben wir? Wahre, tiefe Bedürfnisse. Der Herr versorgt uns. Er versorgt seine Kinder. Das, was sie brauchen, bis zu ihrem letzten Moment. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Im Gebet auf jeden Fall die Bitte um Vergebung wegen der Bereitschaft zu vergeben. Die Bitte um Vergebung. Ist das ein Bestandteil von deinem Gebetsleben? Herr, vergib mir. Ich habe gesündigt. Herr, vergib mir, ich bin unvollkommen. Ein Merkmal sehe ich von solchen, die in die Nähe Jesu kommen. Solche, die ihn sehen, wie er ist. Je mehr sie ihn sehen, umso mehr sehen sie die eigene Sündhaftigkeit. Es ist wie wenn man zu einem Röntgengerät kommt. Wir werden durchleuchtet und die Unstimmigkeiten, die Sündhaftigkeiten unseres Lebens werden klarer und klarer, je näher wir an ihn rankommen. Deswegen ist es nicht so, dass wir sagen können, ach, glücklicherweise gibt es keine Sünde mehr zu bekennen, sondern wir werden uns dessen noch klarer und bewusster, was wir zu bekennen haben. Oh Herr, reinige du uns. Mein Gebet bitte für euch, mein Flehen für euch ist, dass ihr eine Leidenschaft habt, in geistlicher Reinheit zu leben, persönlich und auch zwischenmenschlich, dass hier geistliche Reinigung vorherrscht. Das ist ein starkes Fundament, ein tiefes Fundament und darauf kann ein großes, festes Haus gebaut werden. Wenn aber hier Unstimmigkeiten, Sünde im Lager ist und geduldet wird, da ist ein Fundament mit gewaltigen Rissen und da kann kaum ein Gewicht drauf gelegt werden. Wenn Christen zusammenstehen in geistlicher Reinheit, weil sie die Schuld bekennen, die vorkommt, und sobald sie es merken, sie bekennen es, jetzt bekenne ich meine Schuld. Der Herr ist uns nahe und hat große Freude an dieser Beziehung. Dann sagt er hier, vergib uns, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Bewahrung, geistliche Bewahrung in der Not. Die Gefahr ist heute, meine ich, schlimmer als vor 20 Jahren, auf jeden Fall schlimmer als vor 40 Jahren. Vor 35, fast 40 Jahren bin ich aus der Schule gekommen. Und da war Pornografie zu kaufen, irgendwo, ich wusste nicht wo, irgendwo, ich komme vom Land, irgendwo in unserem Bundesstaat an etlichen Stellen war sicherlich Pornografie zu kaufen. Jetzt ist sie in jedem Wohnzimmer zu haben, in jeder Stube zu haben. Die Gefahr ist an uns rangekommen. Herr, erlöse uns von dem Bösen. Befreie uns von der Seuche, die an uns ranrollt. Ständiges Bitten, Herr, bewahre uns vor dem Bösen und bewahre die um uns. Bittet füreinander, betet füreinander diesbezüglich, betet für die Bewahrung, die geistliche Bewahrung. Wer Kinder hat, sicherlich beten wir Sturm für unsere Kinder, dass der Herr sie bewahrt. Wir auf jeden Fall, beten das immer wieder für unsere Kinder. Bewahre sie in der Reinheit. Und wenn sie sündigen, hilf ihnen, dass sie es gleich bekennen. Dass sie wieder ins Reine kommen mit dem Herrn und mit anderen Menschen. Der Herr will, dass wir in dieser Weise mit ihm reden. Eine intime, enge, herzliche, innige Beziehung mit ihm genießen. Und er lädt jeden ein, daran teilzunehmen. Es gibt die Möglichkeit für jeden Christen, das zu erleben. Und ich möchte ein paar Gedankengänge hier zum Schluss, praktische Dinge weitergeben, die mir geholfen haben. Ich habe schon eins erwähnt. Wenn das noch nicht existiert, eine Gebetszweierschaft, ich würde vorschlagen, dass die Brüder einen Bruder finden, die Frauen eine Frau finden. Und ich möchte sagen, zusätzlich, wenn du verheiratet bist, auf jeden Fall bete mit deinem Ehepartner. Regelmäßig. Aber außerhalb der Ehe, ich finde es gesund, wenn Brüder miteinander beten und wenn Frauen miteinander beten, wir unterstützen einander in der Aufgabe, in der wir stehen. Das eine ersetzt das andere nicht, sondern beides. Betet zu Hause mit dem Ehepartner und betet auch außerhalb. Wenn man ledig ist, hat man die Möglichkeit auch, eine Gebetszweierschaft zu machen mit einem anderen und das über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Wie kann ich für dich beten? Wie kann ich für dich einstehen? Wie läuft es in deinem Gebetsleben, dass wir einander anspornen zu Liebe und guten Werken auf der Gebetsebene? Sie ist nicht mehr in der Mission, sehr begabt, saß mit mir im Studium, ging raus und hat etliche Sprachen gelernt, war äußerst begabt und brannte innerlich aus in der Mission. Kam heim. In einem Gespräch, nachdem sie heimkam, hat der Missionsleiter mit ihr gesprochen und erfahren, die letzten 2 Jahre ihres Dienstes draußen, da hat sie weder die Bibel gelesen noch gebetet. Und sie arbeitete unmittelbar neben anderen Missionaren und niemand fragte. Wir sollen uns anspornen zu Liebe und guten Werken. Deswegen in dieser Zweierschaft, was hast du diese Woche mit dem Herrn gelernt? Wie hat der Herr deine Gebete diese Woche erhört? Noch etwas ermutigt sehr zum Gebet. Und ich denke, hier vernachlässigen wir das sehr oft. Wie hat Gott Gebete erhört diese Woche in deinem Leben? Welche Gebetserhörungen hast du erlebt? Oft sagen wir, bitte betet für und wir beten für. Ist gut. Aber dann vergessen wir, wenn die Antwort kommt, die Antwort zu melden. Und kaum was spornt mich mehr an, als zu hören, wie der Herr geantwortet hat. Wie er gezeigt hat, dass er für uns ist und dass er für uns einsteht. Deswegen möchte ich uns ermutigen, uns gegenseitig zu anspornen durch Gebetserhörungen. Und übrigens, nicht unbedingt große. Manchmal sind die ganz kleinen Gebetserhörungen große Ermutigungen für die eine oder die andere Person. Ich gebe Zeit gerade jetzt, dass ihr ein paar überlegt. Und dann möchte ich mal fragen, wer in diesen letzten 14 Tagen Gebetserhörungen erlebt hat. Du hast für was gebetet oder wir haben als Gemeinde stand ein für etwas. Und wie hat der Herr gehört? Wie hat er geantwortet? Das ermutigt zu hören. Und wir geben Gott die Ehre für seine mächtigen Taten. Viele Psalmen, Herr, wir preisen dich für deine mächtigen Werke. Die Psalmisten haben es gesagt. In der Gemeinde Jesu spornen wir einander an, indem wir seine Werke kundtun durch die Gebetserhörungen, die wir weitergeben. Ich habe den Namen Georg Müller im Sinn. Ist der Name Georg Müller euch bekannt? Georg Müller war ein Deutscher, er studierte in Halle, ging nach Bristol, England und gründete Waisenhäuser in Bristol, England. Und er hat sich vorgenommen, nur durch das Gebet, durch die Bitte zum Herrn, alles zu bekommen, was er für die Waisenhäuser braucht, ohne dass er es publik macht. Nun, ich kam auf seine Handhabe. Denn Es stimmt, er hat es niemandem vorher gesagt. Montag schrieb er in sein Tagebuch, 11 Uhr morgens, Kinder sitzen da, nichts im Schrank. Wir setzten uns hin um 12, falteten die Hände, dankten dem Herrn für das Essen. Während des Gebetes klopfte es an der Tür, wir standen auf, gingen zur Tür, da war das Essen vor der Tür. Und er bringt es rein und sie haben zu essen. Er berichtete das in einem Blatt, das er veröffentlicht hat, nachher. Letzte Woche folgende Gebetserhörung. Leute, die das lasen, kamen auf die Idee, auch ich könnte dazu beitragen, dass er Gebetserhörung erlebt. Und haben sich eingereiht unter den Unterstützenden, nicht weil sie Konkretes wussten, sondern weil sie wussten, andere wurden von Gott gebraucht als eine Gebetserhörung in der Vergangenheit. Und ich denke, es ist gut. Wir geben das bekannt, was Gott getan hat, wie er gewirkt hat in der Vergangenheit, um uns gegenseitig zu ermutigen. Christus will, dass wir kommen. Er will alle Bedürfnisse stillen. Er möchte, dass es eine intime Beziehung ist. Und er möchte, dass wir darin wachsen. Es ist eine Beziehung, in der wir wachsen dürfen. Und wenn jeder sich gegenseitig anspornt, zu Liebe zum Herrn und zu guten Werken. Wir dürfen sehen, Gebetserhörungen gibt es. Große und kleine, der Herr interessiert sich für die Details unseres Lebens. Und wir dürfen ihm alle Details bringen, sagen, im Vertrauen, er wird es machen. Er interessiert sich für jede Person, für jede Familiengeschichte, für jede Tragödie, für jede Freude, die uns bewegt und alles, was uns im Herzen treibt. Und will, dass wir kommen. Und will, dass wir als Gemeinde immer wieder neu lernen. Einzeln und als versammelte Gemeinde ihm zu vertrauen, noch mehr und mehr und mehr zu tun. Dadurch, dass wir zu ihm kommen, er lädt uns ein, zu kommen. Er wartet, dass wir kommen, will, dass wir kommen, ist froh, wenn wir kommen und ist traurig, wenn wir nicht kommen. Ich denke, ich schließe hier ab. Ich weiß es nicht, was die Gepflogenheiten hier sind, Herr Pastor, aber ich bete und schließe hiermit ab. Und ich möchte uns ermutigen, wenn wir heimkommen heute Abend, dass wir in den Wohnungen auch mehr Zeit nehmen. Vielleicht, wie nennen wir das, den Glotzkasten, das Gerät mal auslassen heute Abend und Zeit nehmen für den allmächtigen Herrn.